Founder Talks, der Podcast zu den Themen Startup, Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und Innovation.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Founder Talks. Heute spreche ich mit Christina Sobotka. Sie ist selbstständige Strategieberaterin mit Sitz in Radolfzell am Bodensee. Hallo Christina, schön, dass du Zeit hast.
Hallo Holger, vielen lieben Dank.
Christina, lass uns gleich direkt einsteigen. Christina, du nennst dich Strategieberaterin. Strategieberaterin, das kann jetzt vieles sein. Für wen hast du denn welche Strategien?
Das ist eine sehr gute Frage. Das hatte ich auch immer wieder gefragt. Ich bin Strategieberaterin in der Steuerprozessoptimierung. Ganz einfach, jeder kennt den klassischen Steuerberater, den wir auch alle sehr, sehr brauchen und lieben. Und ich bin im Prinzip die Strategieberaterin, die die ganzen Steuern optimiert. Das heißt, ich bin eine Ergänzung für den Steuerberater.
Okay, mit welchen Menschen arbeitest du denn dann typischerweise zusammen? Du hilfst ihnen beim Steueroptimieren. Wer sind denn da deine potenziellen Kunden?
Das sind KMUs und Selbstständige, auf die ich mich spezialisiert habe. Und zwangsläufig sind es natürlich die Familien, die dort arbeiten. Der Geschäftsführer hat eine Familie und der kann seine Steuern auch immer wieder sehr hochskaliert bekommen, Förderungen mit beantragen und zwangsläufig natürlich dann auch der Autonormalverbraucher.
Ich nehme mal an, Steueroptimierung, da geht es ums Geld. Das hat ja schon ein Stück weit auch was mit Finanzberatung zu tun. Oder geht es da eher um reine Steuergeschichten? Also vielleicht erklärst du einfach noch ein bisschen mehr zu deinem Business.
Ja, super gerne. Also die Abschreibungen, das macht alles das Thema Steuerberatung. Also wir haben ja auch eine Steuerkanzlei und Lohnsteuerhilfeverein mit dran sitzen. Und wir machen aber die ganzen Optimierungen. Das heißt wirklich, okay, wie kriegen wir aus dem Brutto mehr Netto rausgeholt für den Arbeitgeber, aber auch für den Arbeitnehmer? Wie kriegen wir den Sachlohn richtig eingesetzt? Wie können wir Förderungen beantragen vom Staat, die wir dann über die Steuererklärung abgeführt bekommen? Welche Steuerklasse ist wirklich die richtige für einen? Solche Dinge. Dann Förderungen, wenn man zum Beispiel, wenn ein Geschäftsführer Kinder hat oder die selbstständige Person, die Mitarbeiter, okay, wie kriegen wir den Arbeitsplatz vom Lohn her besser und attraktiver gestaltet, sodass die Mitarbeiter auch gerne bleiben möchten und nicht immer wieder wechseln müssen. Ne?
Also es ist keine klassische Finanzberatung, indem du Finanzprodukte anbietest, sondern es geht tatsächlich darum, die Möglichkeiten im Steuersystem entsprechend auszunutzen, dass es für den Unternehmer sich lohnt.
Richtig.
Wie bist du denn in die Branche gekommen? Du bist ja selbstständig aktiv. Warum hast du dich für die Selbstständigkeit entschieden?
Ich muss ein ganz bisschen ausholen. Also ich komme aus einem Familienunternehmen, sehr konservativ, vierte Generation deutsche Küche. Und ich selber habe immer gesagt, ja, ich glaube, das kann ich mir vorstellen, irgendwann zu übernehmen. Bin dann aber ein bisschen abgedriftet und habe meinen Bachelor in der Pädagogik gemacht, bin dann ins Lehramt gekommen und war dann auch tatsächlich verbeamtet. Und auf einmal habe ich gemerkt, als ich dann die Verbeamtung hatte, dass ich komplett von meinem Weg abgekommen bin. Denn wenn man aus einer Unternehmerfamilie kommt, sehr freiheitsliebend, ja, die können machen, was sie wollen, in Anführungszeichen, und auf einmal in so einem Konstrukt drin ist mit, okay, du hast wirklich jetzt Regeln, du hast einen Lehrplan, du musst dich daran halten, war das auf einmal gar nicht mehr so attraktiv für mich. Aber ich muss auch sagen, ich war auch sehr jung und wusste auch gar nicht, okay, wohin will ich eigentlich? Und habe dann gemerkt, okay, nee, das ist es aber nicht. Und habe mich dann währenddessen schon selbstständig gemacht. Und habe dann bei der IHK geguckt, okay, was für Online-Ausbildung gibt es denn, wo ich auch unter anderem bei meiner Familie mit unterstützen kann. Dadurch, dass ich meinen Bachelor privat gemacht habe, war das immer wieder so eine finanzielle Geschichte. Und dann habe ich bei der IHK meine Ausbildung gemacht im Finanz- und Versicherungswesen und habe mich dann spezialisiert auf die Strategieberatung für die Unternehmen und in der Folge auch die Familienunternehmen beraten und optimiert, und dann ging es eigentlich so weiter.
Ja, das ist tatsächlich eine starke Kurve, die du da hingelegt hast, vom Lehramt zur Strategieberaterin. Aber Berater an sich haben sehr, sehr oft mit Vorurteilen zu kämpfen. Bei Finanzprodukten weiß ich zum Beispiel, da geht es ganz oft darum, dass dass den Beratern vorgeworfen wird, dass sie nur hinter den Provisionen her sind. Mit welchen Vorurteilen hast du zu kämpfen und wie entkräftest du diese Vorurteile?
Eine sehr gute Frage. Also mit solchen Aussagen habe ich zum Glück nicht mehr so viel zu tun. Aber ja, man hört halt immer mal wieder das Thema Provisionen, Honorarberatung, was ist denn jetzt besser, was ist schlechter. Dann gibt es auch die Hausbanken, die vor der Tür sind und, und. Also in erster Linie muss ich mal sagen, dass alle Produkte auf dem Finanzmarkt mit Provisionen zu tun haben. Und ob es etwas besser und schlechteres gibt, finde ich, gibt es nicht. Es ist komplett individualisiert auf den Menschen drauf an. Der Unterschied jetzt zwischen einem Honorarberater und einem Provisionsberater, würde ich jetzt mal sagen, Honorarberater hat halt einfach wirklich einen Stundensatz. Der fängt an, Produkte zu beraten und das war es dann auch. Damit ist seine Dienstleistung beendet. Entweder man hat abgeschlossen oder man hat nicht abgeschlossen und danach ist es fertig. Und was viele aber, glaube ich, nicht wissen, ist das Thema Provisionsberater. Also ich arbeite auch auf Provision. Das heißt, umso mehr ich rausgeholt bekomme vom Staat und von Förderungen, umso besser sieht meine Provision natürlich auch aus. Das heißt, mein Klient muss nicht in Vorleistung gehen, was sein großer Vorteil ist. Dadurch, dass ich dann halt auch wirklich auch in der Gründung beratend tätig sein kann, ist, dass wir auch, also gerade die Provisionsberater, auch eine Haftungszeit haben. Und das haben Honorarberatungen zum Beispiel nicht. Also denen kann es egal sein, in Anführungszeichen, ob die Strategie oder ob das Produkt performt oder nicht. Bei mir, ich muss mich darum kümmern. Also ich sitze jeden Tag vorm Laptop und gucke, okay, funktioniert alles noch? Sollte man die Strategie wechseln? Sollte man die Segel neu setzen? Weil ich habe Haftungszeit. Also wenn meine Beratung kommuniziert, dass es einfach mal so scheiße ist und wirklich nur auf Provision ausgelegt ist, sodass ich am meisten Geld verdiene. Aber wenn man seine Arbeit nicht richtig macht, fällt es einem jeden langfristig auf die Füße.
Ja, es gibt ja ein ganz klares Prinzip. Die besten Argumente sind zufriedene Kunden und zufriedene Kunden bleiben auch Kunden. Wenn ich einmal enttäuscht bin von einer Dienstleistung oder von einer Beratung, dann gehe ich auch wieder weg und dann ist es völlig unerheblich, ob Provision oder Honorar oder sonst was. Das Wichtigste, was im Mittelpunkt stehen muss, ist ja immer der zufriedene Kunde.
Richtig.
Jetzt hast du dich selbstständig gemacht. Was macht dich denn oder was macht für dich dein Leben als selbstständige Strategieberaterin attraktiv? Was würdest du sagen, für wen lohnt sich dieser Weg und was sind die Vorteile dieser Art der Arbeit?
Also attraktiv macht es für mich die Flexibilität. Ich bin eine sehr innovative Strategieberaterin, weil ich sehr digitalisiert arbeite. Das heißt, meine ganzen Klienten betreue ich deutschlandweit und digital. Ich bin nicht mehr vor Ort, es gibt kein Büro, das habe ich vor einem Jahr geschlossen und bin deswegen auch wirklich super flexibel. Ich habe extrem viele Möglichkeiten, andere Berufsfelder kennenzulernen. Das macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Ich liebe es, in Unternehmen zu kommen, dass die mir eine Unternehmensführung geben und mal zeigen, wie laufen denn die Prozesse ab, in der Metzgerei zum Beispiel oder in einem Labor oder in einem IT-Unternehmen. Und das ist super spannend. Und ich bin auch einfach ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Und deswegen macht es für mich einfach dieser Beruf super attraktiv. Und dass ich halt auch einfach die Möglichkeit habe, von überall aus zu arbeiten. Ich habe Mitarbeiter mittlerweile und die arbeiten unter anderem von Griechenland aus, haben natürlich einen festen Sitz hier in Deutschland, aber das macht es halt einfach flexibel, gerade wenn man auch eine Familie hat. Und für wen der Beruf was ist oder wer wahrscheinlich eher die Finger weglassen sollte davon, ich fange mal an mit, wer sollte die Finger davon weglassen? Menschen, die sehr schnell sehr viel Geld verdienen wollen, sollten die Finger von diesem Beruf weglassen, weil man in diesem Beruf nicht sehr schnell sehr viel Geld verdient. Da gibt es wahrscheinlich gerade andere Berufsfelder, wo da vielleicht attraktiver sind. Der Beruf hat sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Man muss Bock haben auf Menschen. Und das habe ich. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Und deswegen ist der Beruf etwas für mich. Und sich vor allem weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Ich habe Pflichtzeiten vom Land, wo ich mich regelmäßig weiterbilden muss, was ich nachweisen muss. Genau, ich habe Seminare, die ich besuchen muss. Also mir werden sehr, sehr streng kontrolliert. Und wer auf sowas keine Lust hat, sollte es lieber sein lassen.
Ja, du hast. Wenn ich hier einhaken darf, du hast gerade vorher gesagt, wer sehr schnell sehr viel Geld verdienen will, der ist bei deiner Art von Arbeit fehl am Platz um das jetzt einfach mal so zusammenzufassen. Was denkst du denn, was kannst du berichten? Was sind die größten Herausforderungen? Also den langen Atem, den man am Anfang braucht, hast du schon mehr oder weniger durchgegeben. Was sind sonst noch die Herausforderungen? Welche charakterlichen Merkmale muss man mitbringen? Was würdest du sagen, auf was muss man sich einstellen, wenn man den Beruf machen will?
Auf jeden Fall auf sehr, sehr viel Konfrontation am Anfang, weil es ist einfach Fakt, die Finanzbranche, Versicherungsbranche ist für viele einfach ein rotes Tuch. Und da gibt es einfach sehr viele schwarze Schafe da draußen. Habe ich auch schon einige kennengelernt. Ich habe auch schon einige Klienten in die Betreuung genommen von genau solchen, wo ich immer sage, ja, ist halt immer der Beraterleiter, wo den Mist baut, wo wir Berater, die wirklich gut arbeiten und auch arbeiten wollen, gut, das ausbaden müssen. Das heißt so, ja, der lange Atem mitnehmen, vielleicht auch einfach mal eine Meile weitergehen und zeigen, hey, wie arbeite ich denn wirklich, das Vertrauen zu gewinnen, zu erarbeiten und vielleicht auch einfach mal, ja, umsonst zu arbeiten. Also ich habe auch schon, das mache ich bis heute noch, zigtausende Beratungen, die, ja, meine Freunde würden sagen, ja, du arbeitest ehrenamtlich in deinem Job, wo einfach wirklich so viel Zeit hinten dran steckt, wo ich nicht bezahlt werde oder beziehungsweise nicht so, dass man sich das leisten kann.
Das ist ja nicht so ungewöhnlich in der Selbstständigkeit, vor allem auch in der Startphase. Muss man viel vorarbeiten, macht viel praktisch an Arbeit, die nicht bezahlt wird, aber auf der langen Strecke zahlt sich das Ganze ja meistens dann doch aus. Du hast das Wort Vertrauen schon genannt. Wenn man das Vertrauen von Kunden gewinnen will, ja, was sind die entscheidenden Hebel? Wie kann man Vertrauen gewinnen?
Also wie andere Menschen Vertrauen gewinnen können, das kann ich denen nicht abnehmen. Aber wie ich Vertrauen gewinne, ist eigentlich, ich bin ich. Also entweder es passt demjenigen, dass ich mit einem Pullover zur Beratung komme oder zur Erstanalyse oder nicht. Wenn der sagt, derjenige, ja, nee, ich habe jetzt eigentlich gedacht, du kommst mit einem Blazer an, dann muss ich sagen, nee. Also entweder er mag mich beim Erstauftritt, so wie ich bin oder nicht, und ich muss mich da auch nicht verstellen, verkaufen oder so. Ich spreche so, wie mir mein Mund gewachsen ist. Und wenn es einem auch nicht passt, sage ich auch, okay, aber dann ja, passt es vielleicht nicht. Und ich glaube, das ist was Authentizität.
Das ist das Zauberwort, dann wieder die Authentizität, das Wort, das wir alle nicht richtig aussprechen können. Du hast schon gesagt vorher, es ist schwierig, Kunden zu gewinnen oder es braucht seine Zeit, bis man Kunden gewonnen hat, bis man sie überzeugt hat von den Maßnahmen, die man einleiten will. Welche Rolle spielt dabei das Netzwerk im Umgang oder bei der Kundengewinnung oder insgesamt bei deiner Arbeit?
Also grundlegend finde ich nicht, dass es schwierig ist, Kunden zu gewinnen oder in meinem Fall Klienten und Mandanten zu gewinnen, weil man zieht immer die Menschen an, auf die man Bock hat, wo einfach ungefähr auf der gleichen Ebene sind. Mir fällt es sehr, sehr einfach, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und ich bin da auch sehr, sehr ehrlich und sage, okay, du passt mir, kann ich mir vorstellen. Klar, ich gebe dir einen Termin. Oder ich sage, nee, sorry, passt halt leider nicht. Vielleicht passt ein Mitarbeiter zu dir besser von mir. Dann gebe ich den auch sehr gerne ab. Dann geht es nicht mehr über meinen Tisch. Aber das Thema Netzwerk finde ich enorm wichtig. Also unsere Arbeit, also meine Arbeit, läuft nur noch übers Netzwerk. Also ich kriege nur noch Empfehlungen. Ich bin ganz normal essen, sage ein Kompliment zu dem Wirt zum Beispiel. Und ich werde gefragt, du kennst dich so ein bisschen in der Branche aus, in der Gastro. Ich so, ja, komm selber aus der Gastro, vierte Generation. Und dann heißt es, ja, dann bist du jetzt auch tätig. Ja, nee, was mache ich? KMU und. Und sagte, ja, super, sollten wir uns zusammensetzen. Und das wäre nicht so, wenn ich nicht ich wäre. Und einfach, ja, wenn ich sage, hey, ich würde mir einfach ein Kompliment machen, fertig. Und derjenige mich dann direkt weiterempfiehlt zu seinem Metzger. So, und das ist wirklich so passiert, obwohl ich noch nicht mal mit dem Wirt einen Termin hatte. Und deswegen sage ich, Netzwerken und auch im Allgemeinen Sichtbarkeit und nach draußen zu gehen mit seiner Geschäftsidee im Allgemeinen ob es jetzt eine Dienstleistung ist, ob es ein Startup ist, ist einfach super, super wichtig, weil jeder kennt irgendjemanden, der irgendjemanden kennt, der irgendjemanden kennt, wo vielleicht die Zielgruppe hat oder wo man eine Kooperation starten kann oder wo einem weiterhelfen kann. Und deswegen finde ich Netzwerken heutzutage enorm wichtig. Und ich steuere alles mittlerweile darüber. Auch wenn meine Klienten mich fragen, hey, hast du einen Fotografen? Hast du jemanden, der Webseiten macht? Ich mache alles über mein Netzwerk mittlerweile.
Netzwerken, Networking ist das A und O, vor allem auch am Anfang, aber auch wenn man etabliert ist, wird man nicht ohne ein funktionierendes Netzwerk erfolgreich sein. Aber das hört sich jetzt alles so nach easy going an. Du nimmst gern leicht Kontakt auf zu Menschen, du hast keine Probleme, Vertrauen zu gewinnen und so weiter. Was fordert dich denn persönlich dann doch am meisten? Was ist für dich tatsächlich immer noch in der Selbstständigkeit so eine Hürde, über die du vielleicht sogar täglich springen musst?
Das sind tatsächlich Netzwerkveranstaltungen. Also ich bin immer super gerne auf Netzwerkveranstaltungen, weil man halt einfach neue Leute kennenlernt, neue Betriebe und ich das einfach sehr gerne mag, aber es überfordert mich und ich muss immer wieder aus meiner Komfortzone rauskommen, weil man ja aktiv auf Menschen zugehen muss. Und wenn ich da allein hingehe, was ich sehr, sehr oft mache, weil ich bin neu in der Bodenseeregion, ich bin alleine hierher gekommen. Und also zwangsläufig muss ich auch irgendwo alleine zu den Netzwerkveranstaltungen gehen. Und das überfordert mich. Als Fremde, Außenstehende irgendwo reinzukommen, ist für mich einfach sehr, sehr überfordernd und fällt mir schwer. Ich finde es immer einfacher, wenn man schon jemanden kennt und man sagt, ah ja, ich kann mich da so ein bisschen dran festhalten. Das merke ich immer und immer und immer wieder, dass das einfach super anstrengend, überfordernd für mich ist. Und ich merke, ich muss daran wachsen, ich darf daran wachsen. Also mache ich das auch weiterhin. Bis jetzt wird es noch nicht weniger, vielleicht in einem halben Jahr, ich hoffe es. Aber ja, das ist so ein Punkt, wo ich sage, ich muss mich jedes Mal überwinden.
Ja, ich glaube, da bist du nicht alleine. Das ist der immer wieder der Schritt aus der Komfortzone raus, der viele ja davon abschreckt oder der für viele ja so groß ist, der Schritt, dass sie das eben nicht machen und dass sie nicht auf Menschen zugehen. Aber es ist auch für jemand, der so souverän klingt wie du oder so souverän ist wie du, auch immer wieder eine neue Anstrengung. Aber ohne diesen Schritt wird es wohl nicht gehen.
Das stimmt.
Jetzt hast du schon viel erzählt über deinen Werdegang und auch über die Art der Arbeit, die du machst. Wenn uns da draußen jetzt jemand zuhört, was muss man fachlich und persönlich mitbringen, um in deinem Beruf erfolgreich zu sein?
Also ich glaube persönlich einfach ein offener Mensch sein, Bock haben auf Menschen, Menschen weiterbringen, einen Anteil von, hey, ich möchte gerne helfen, mitbringen. Ich bin sehr viel ehrenamtlich engagiert und ich glaube, Menschen, die so in dieser Chakra und einfach nur ich und Ego getrieben sind, da einfach falsch und das sollte auch allgemein raus aus dieser Branche. Die sind komplett fehl am Platz, finde ich persönlich. Und es macht es einfach unattraktiv. Und genau, das sollte persönlich mitgebracht werden und fachlich, ich sag mal so, ist derjenige kein Toastbrot und nicht fünfmal auf den Kopf gefallen, dann kann man alles lernen. Also ich traue mir auch zu, dass ich wahrscheinlich auch einen Pilotschein machen kann, wenn ich mich wirklich hinsetze, lerne und Bock darauf habe. Ich habe aber wenig Bock darauf und deswegen werde ich das auch nicht lernen und werde das auch nicht lernen können. Aber wenn jemand wirklich Bock hat und sagt, hey, mir macht diese Branche, das könnte ich mir vorstellen, ich will da mal reinschnuppern, ich möchte Zeit investieren und möchte wirklich lernen, dann kann es, glaube ich, jeder lernen, wenn man einfach Bock drauf hat. Und hier, ich weiß nicht, ob man hier Werbung machen darf, wir vergeben aktuell noch zwei Stellen und suchen wirklich händendringend. Am einfachsten für uns natürlich Banker, aber wir nehmen auch Quereinsteiger, die müssen natürlich ganze Prüfungen ableisten, Seminare besuchen. Aber ja, ich glaube, jemand, der wirklich Bock hat darauf, der kann das auch lernen.
Ja, super. Also das macht ja jetzt richtig Lust drauf, auf diese Art der Tätigkeit. Was würdest du raten? Was sollte der erste Schritt sein, wenn jetzt jemand in die Branche gehen will? Wo findet er die Ansprechpartner? Wo findet er die Seminare? Was könntest du jetzt sagen? Konkrete Hilfestellung.
Also Bewerbung, also ich kann nur für mich sprechen natürlich. Also wenn er die Branche möchte, ich weiß nicht, ob er zu einer Hausbank möchte, ob er dann sagt, hey, ich möchte eine Ausbildung machen, dann natürlich bei den Banken sich bewerben oder Versicherungsgesellschaften sich bewerben. Wenn er sich bei uns bewirbt, dann wird er ein Bewerbungsgespräch mit mir führen. Wir bieten natürlich auch an, komplett digital arbeiten zu können, komplett remote, was sehr attraktiv heutzutage ist. Und er kriegt von uns die ganzen Plattformen. Also er kriegt von uns die IHK-Zugänge, er bekommt von uns die Wissenssachen mit ihm, wenn wir die Prüfungen durchmachen. Also er hat dann wirklich einen Ausbilder oder Ausbilderin an der Hand.
Okay. Vielleicht jetzt noch zurück zu den Kunden, die wir am Anfang besprochen haben und zu deinem Angebot. Wenn jetzt jemand denkt, ja, die Frau hört sich vernünftig an, die ist authentisch und der vertraue ich, wenn ich mich von dir beraten lassen will, an wen kann ich mich wenden, was sind die Kontaktdaten, wie kann ich dich erreichen?
Also uns oder mich kann man erreichen am besten über LinkedIn. Kann ein bisschen dauern, bis ich da antworte, aber das ist so für alle ja zugänglich. Sonst habe ich tatsächlich keine Webseite, also keine offizielle Webseite, weil wir ja in meiner Heimat, in Heidelberg, da wo ich herkomme, einfach alles läuft. Ich habe eine Sichtbarkeit, es funktioniert. Da habe ich nie wirklich eine Webseite gebraucht. Und ich muss auch ehrlich sagen, den Aufwand möchte ich mir jetzt auch ungern machen. Deswegen ist LinkedIn tatsächlich so die Plattform, wenn was passiert, dann auf LinkedIn oder sonst über Kontakte und derjenige wird ja dann vielleicht meine Handynummer haben.
Super, wir stellen ja immer die Kontaktdaten oder den E-Mail-Kontakt noch in die Shownotes. Wer also Kontakt zu dir aufnehmen will, sei es als Kunde oder als Mitarbeitender, der kann ja dann in den Shownotes nach den Kontaktdaten sehen. Okay, Christina, dir erstmal vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich drücke dir natürlich die Daumen, dass das weiterhin so erfolgreich läuft und alles Gute.
Dankeschön, es hat sehr viel Spaß gemacht und hat mich sehr gefreut. Tschüss.
Founder Talks, der Podcast zu den Themen Startup, Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und Innovation.